ARD.
Jede Menge Strom, klimafreundlich erzeugt mit Wind und Sonne und das Ganze zu möglichst geringen Kosten. So soll unsere Energieversorgung in Zukunft aussehen. Aber was, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint? Dann könnten Batteriespeicher einspringen. So zumindest die Idealvorstellung. Doch wie so oft gibt es mindestens einen Haken. Welcher das ist und wie sich dieses Problem lösen ließe, das erklärt uns heute mein Kollege Markus Plettendorf. Und zwar wie immer in rund 10 Minuten. Damit herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, jeden Montag bis Freitag neu, unter anderem in der ARD Audiothek. Ich bin Susanne Tappe und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hallo Markus.
Hallo Susanne.
Batteriespeicher sind aus meiner Sicht eine super Sache. Wenn der Wind weht oder die Sonne scheint und deshalb viel Ökostrom da ist, dann können wir einen Teil davon einspeichern. Für die Nacht oder trübe, windstille Tage. Du sagst jetzt aber, ganz so einfach ist es nicht, beziehungsweise es gibt einen Haken. Welchen denn?
Ja, ich versuche das mal möglichst einfach zu erklären. Du hast grundsätzlich recht, Batteriespeicher können richtig klasse sein. Hängt aber zum Beispiel davon ab, wo sie stehen. Mhm. Wir machen jetzt mal ein Beispiel. In Norddeutschland ist Herbst. Es pustet ordentlich, die Windräder drehen sich. Es gibt wirklich Strom im Überfluss. Was passiert an dieser Stelle? Strom im Überfluss. Der Markt reagiert. Börsenpreis für den Strom geht ins Negative. Haben wir mehrfach gehabt, 450 Stunden ungefähr allein im vergangenen Jahr. Also das passiert gar nicht mehr so selten mit den erneuerbaren Energien. Gilt natürlich auch für Solarenergie, wenn wir viele Sonnentage haben, Mittagsstunden und so weiter und so fort. Wenn der Batteriespeicher, den du so klasse findest, jetzt neben dem Windrad steht, alles super, tipptopp, dann speichert das Ding und wenn der Wind nicht mehr weht, speichert es wieder aus und alles gut. Jetzt steht der Batteriespeicher aber nicht neben dem Windrad im Norden, sondern in Süddeutschland. Mhm. Ja, jetzt habe ich ein Problem.
Der will auch einspeichern.
Natürlich will der speichern. Der kriegt von der Börse sozusagen das Signal, der hat darauf gewartet und hat gesagt, Mensch, negative Börsenstrompreise, ich kriege jetzt sogar noch Geld, wenn ich euch Strom abnehme. Mhm. Gib her. Und wir wissen ja, wir haben einen Nord-Süd-Engpass, was die Leitungen angeht. Mhm. Das heißt, der verschärft sich in diesem Moment auch noch, weil der Speicher eben sozusagen an der falschen Stelle steht oder zum falschen Zeitpunkt Strom haben will. So, und was passiert oder was müsste passieren, wenn wir bei dem Szenario bleiben? Die großen Netzbetreiber greifen ein und sagen, Mensch, die Stromnetze sind in Gefahr, das wird alles instabil, wir drehen die Windräder ab. So, dann hat der Batteriespeicher auch ein Problem, aber gut, dann drehen wir die ab. Oder in Süddeutschland ist aber ein großer Bedarf an Strom, der ist jetzt noch gestiegen, weil der Batteriespeicher in Süddeutschland auch noch Strom haben will. Jetzt schmeißen wir in Süddeutschland ein Kraftwerk an, zusätzlich. Das kostet richtig viel Geld. Redispatch nennt sich das Ganze. Hat allein im vergangenen Jahr bummelig 2,5 Milliarden gekostet. Und die zahlen wir mit der Stromrechnung.
Okay, verstehe. Also ich fasse mal zusammen. Das Problem ist, das Wetter ist normalerweise nicht in ganz Deutschland gleich. Also nur weil in Norddeutschland gerade der Wind toll weht, heißt das nicht, dass das in Bayern auch so ist. Oder dass da passenderweise die Sonne ganz doll scheint für die Solarkraftwerke. Ne? Das heißt, es kommt darauf an, wo der Speicher steht. Je nachdem, wo er steht, ist er in dem Moment eine B- oder Entlastung für das Stromnetz, ja?
Ja, er kann ja beides sein. Also Wind im Norden, Speicher im Süden, das ist jetzt nicht grundsätzlich ein Problem, sondern in unserem Szenario Wind im Norden, Speicher im Süden, könnte der ja jetzt auch hingehen und sagen, nee, ich speichere gar keinen Strom, ich gebe welchen ab, weil in Süddeutschland wird ja welcher gebraucht und wir haben die Leitungen nicht dahin. Ich gebe ab, das wäre dann netzdienlich, heißt das. Also er wird diese kritische Situation, dieses Nord-Süd-Nadelöhr nicht verschärfen, sondern dem Netz sogar helfen. Das macht er aber nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben einen Strompreis in ganz Deutschland und ich gebe doch keinen Strom ab, wenn ich kein Geld dafür kriege.
Im Gegenteil, wenn wir einen negativen Strompreis haben, wird das ja heißen, ich gebe Strom ab und muss sogar noch drauf zahlen.
Ja, exakt, genau. Und darum passiert das nicht.
Okay, das macht natürlich Sinn. Wenn jetzt aber Speicher grundsätzlich sinnvoll sind, darauf haben wir uns ja geeinigt, wie bringt man denn dann die Betreiber dazu, die jetzt auch genauso einzusetzen, dass sie die Netze stabilisieren, netzdienlich sind, hast du gesagt, und eben nicht nur den höchstmöglichen Preis erzielen wollen, also Profit an der Börse machen.
Ja, mit Profit, da nennst du gerade ein wichtiges Stichwort. Das ist wirklich gerade der Treiber für einen unglaublichen Zubau an Batteriespeichern oder geplant. Das ist ein echtes Boom-Thema. Da fallen selbst Begriffe wie Glücksrittertum, was es da im Moment gäbe. Wie kriegt man es geregelt? Ja, gut, das Erste ist völlig klar. Wir schreien mal wieder nach dem Staat, der muss das regulieren. Wir wissen, das macht er dann leider manchmal auch und nicht immer gut. Die andere Variante ist halt finanzielle Anreize. Und da hat es ja auch schon mal einen Vorschlag gegeben. Ich habe ja vorhin gesagt, Deutschland, ein Preis über das ganze Land, egal wo der Strom erzeugt oder wo er verbraucht wird. Wir haben eine Börse, an der dieser Strom gehandelt wird. In anderen Ländern ist das anders. Da gibt es Strompreisgebotszonen. Gab auch mal die Überlegung, das hier einzuführen. Hätten wir das, dann muss man sich das so ganz vereinfacht vorstellen. Wir hätten nicht einen Börsenplatz, sondern wir hätten 3, 4 oder 5, je nachdem, wie viele Zonen es gibt. Und nur innerhalb dieser Zone dürfte der Strom gehandelt werden. Und dann wäre es, bleiben wir bei unserem Szenario, Wind im Norden und zu viel davon, dann würde der Preis in dieser Gebotszone im Norden günstig. Mhm. Im Süden fehlt er, da bliebe er teuer.
Und das wäre ein Anreiz, Strom einzuspeisen für den Speicher.
Exakt. Und nicht welchen rauszuziehen aus dem Netz.
Okay, ja, das klingt doch sinnvoll. Jetzt hast du aber gesagt, haben wir ja nun mal nicht. Wir haben diese Strompreisgebotszonen nicht. Was machen wir denn jetzt? Also was ist eine Alternative?
Es gibt ein paar Vorschläge auf dem Tisch. Vielleicht muss man zur Erklärung noch mal dazu sagen, wir haben im Moment auch noch eine Sondersituation bei den Batteriespeichern. Die sind ja anders als ein Kraftwerk, was immer Strom einspeist oder irgendeine große Anlage, ein Verbraucher, ein Ladepark. Die sind ja beides. Die können mal Kunde sein im Stromnetz, können aber auch mal Lieferant sein. Das wird im Moment im System, was die Netzentgelte angeht, überhaupt nicht abgebildet. Sondern diese Batteriespeicher, die sind von allen Netzentgelten im Moment befreit. So, wenn ein Batteriespeicher Strom speichern will, ist er eigentlich ja Kunde, müsste Netzentgelte zahlen. Also diese Netzentgelte, die durch die Redispatch-Kosten entstehen, die durch Ausbau der Leitungen entstehen, die wir alle mit unserer Stromrechnung zahlen, müsste er eigentlich auch, tut er aber nicht. So, und da ist jetzt eine Idee zu sagen, diese Netzentgelte, lass uns die doch mal anfassen, für die Stromspeicher einführen, aber dynamisch.
Stellen wir uns also wieder die Situation vor, der Speicher steht im Süden, der Preis ist niedrig und er würde eigentlich normalerweise dann laden, bekommt er aber vom Netzbetreiber ein Signal, dass das teuer ist, also dass er dann Netzentgelte zu zahlen hat. Und dann würde er sich eben deswegen möglicherweise direkt umentscheiden und sagen, nein, ich entlade tatsächlich und helfe dem System und bin dann eben netzdienlich. Dann würde er in dieser Situation bei symmetrischen Netzentgelten die Netzentgelte, die er sonst gezahlt hätte, dann vereinnahmen.
Das ist die Idee eines Vertreters der Branche von KION, Benedikt Deuchert.
Ganz kurz, KION ist ein Batteriespeicherentwickler, richtig?
Exakt, genau. Okay. So, und man könnte jetzt fast sagen, das ist ja so ein bisschen so eine Art Einführung einer von außen festgelegten Strompreiszone durch die Hintertür, ne? Der Vorschlag. Aber er sagt, wir müssen damit anfangen, bitte. Und zwar zeitig, denn diese Befreiung gilt bis 2029. Danach gibt es keine Planungssicherheit. Und wo keine Planungssicherheit ist, fehlen die Investoren. Und das könnte dann irgendwann für den weiteren Zubau von Batteriespeichern, den wir ja eigentlich haben wollen, ein echtes Problem werden, wenn wir einfach nicht wissen, wie es 2029 weitergeht. Und die Investoren sagen, ja, dann halten wir uns jetzt mal zurück.
Okay, aber nochmal ganz kurz der Reihe nach. Im Moment hast du gesagt, ich komme nochmal auf die Glücksritterstimmung zu sprechen. Im Moment ist es noch nicht so. Im Moment haben wir jede Menge Investoren. Die Netzbetreiber werden mit Anschlussanträgen geradezu geflutet, oder?
Ja, ob das jetzt alles Investoren sind, das wird sich herausstellen. Du hast recht, also bei den 4 großen Netzbetreibern lagen im Juli mehr als 600 Anschlussanträge vor von Batteriespeichern. Man geht aber davon aus, das sind wirklich ganz, ganz viele so reine Proforma-Anträge. So frei nach dem Motto, ich sichere mir mal einen Netzanschluss. Ob ich da dann was draus mache oder den teuer weiterverkaufe, das wird man sehen. Also in diesen Anträgen, da gibt es keine konkreten Projekte, keine Baugenehmigungen, gar nichts. Man versucht eben, ja, ich sag mal, eine Scheibe von dem im Moment sehr lukrativen Kuchen abzuschneiden. Und für die Netzbetreiber ist allein diese Vielzahl an Anträgen schon ein riesengroßes Problem.
Warum können die nicht einfach priorisieren und sagen, okay, das ist ein sinnvoller, aussichtsreicher Antrag, den bearbeite ich jetzt mal zuerst?
Das dürfen sie leider nicht. Stand der jetzigen Regeln. Es geht um einen sogenannten diskriminierungsfreien Netzzugang. Im Moment gilt First Come, First Serve. Wer den Antrag zuerst stellt, der bekommt auch zuerst eine Antwort. Man spricht in der Branche vom Windhund-Prinzip. Und die Netzbetreiber, die wünschen sich da eigentlich neue, klare Spielregeln. Die Bundesnetzagentur, von der man ja glauben könnte, dass sie da zuständig ist, sagt aber, naja, eigentlich reicht der existierende Rechtsrahmen.
Der Netzbetreiber kann ja, das haben wir ja auch in einem Verfahren auch so beschieden, es ist ja auch rechtlich bestätigt worden, auch andere Verfahren wählen. Wenn sie diskriminierungsfrei und transparent sind, selbst eine Reservierungsgebühr kann der Netzbetreiber auch ausweisen, aber er muss es eben vorher transparent machen, wie er vorgehen will.
So sagt es die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, Barbie Cornelia Haller, auf einer Fachtagung vom Handelsblatt zum Thema Energiespeicher. In der vergangenen Woche war das. Die Netzbetreiber, die befürchten jetzt aber, wenn es keine verordnete Regel gibt, wenn sie sagen, ich lege jetzt mal selbst eine Regel fest, dass irgendjemand kommt und sagt, na, das ist jetzt aber nicht diskriminierungsfrei, das ist nicht transparent genug, ich verklage dich jetzt erstmal, haben die gar keine Lust drauf.
Okay, deswegen machen die das nicht, auch wenn die Bundesnetzagentur sagt, ihr habt da doch einen Rahmen, ihr könntet doch was machen.
Ja, sie haben einfach Bedenken bei der Geschichte und hätten lieber eine klare Regelung für alle. Einfach bei der bisherigen Regelung, bei dem Verfahren zu bleiben, birgt dabei eben die Gefahr, nämlich dass andere Projekte, die auch ins Stromnetz rein wollen, da hinten runterfallen, viel später kommen. Und das sind ja nicht nur Batteriespeicher, die gerne einen Anschluss ans Stromnetz hätten. Ich nenne mal Solarparks wollen dahin, Elektrolyseure für Wasserstoff, LKW-Ladeparks stehen in den Startlöchern. Und das, was noch kommen soll, das große Thema Rechenzentren, auch für KI, die wollen alle ins Netz.
Okay, also ich muss das nochmal zusammenfassen. Ganz so einfach, wie ich mir das am Anfang gewünscht habe. Wir haben Batteriespeicher ist doch super. Dann können wir mal einspeichern, wenn viel Strom da und ausspeichern, wenn Mangel. Ist es schlicht und ergreifend deswegen nicht, weil man damit ja auch Geld verdienen möchte. So, jetzt haben wir aber diese Goldgräberstimmung. Wir haben die Antragsflut und die Tatsache, dass die Speicher unter Umständen die Netze sogar belasten, solange wir das jetzt so lassen, wie es gerade ist. Jetzt kommt da ja Wirtschaftsministerin Reiche um die Ecke und die hat nochmal einen ganz anderen Vorschlag. Die möchte sich nämlich viel lieber mit Gaskraftwerken behelfen, mit sehr vielen Gaskraftwerken. Ist das denn dann jetzt die bessere Lösung?
Also ich würde es so sehen, das sind ja gar keine konkurrierenden Systeme. Warum will ich das eine machen und muss das andere dafür lassen? Also Frau Reicher hat absolut recht, wir werden Gaskraftwerke brauchen. Eine Batterie, ja, wenn die jetzt voll ist, dann ist die auch in 3 Monaten noch voll. Aber wenn ich den Strom jetzt rausnehme, dann hält die ein paar Stunden oder einen Tag. Wenn ich jetzt mehrere Tage Dunkelflaute habe, dann sind die Batteriespeicher nicht mehr wirklich die optimale Lösung. Da werde ich Gaskraftwerke brauchen.
Die Frage ist aber, wie viele? Sie will ja gerade so viele, oder?
Exakt. Und ja, diese Einseitigkeit ist das eine Thema. Es gibt gerade mehrere Rechtsgutachten, oder beziehungsweise ein Rechtsgutachten, das sagt, dieser Plan, so wie er jetzt aussieht, der verstößt sowieso gegen EU-Richtlinien mit klaren Ansagen, wo was stehen soll und stellt die Frage, sind denn die alternativen Geschichten überhaupt ausreichend geprüft worden? Was gibt es denn an Batteriespeichern? Was gibt es auch an grenzüberschreitendem Strom? Wir haben ein europäisches Stromnetz. Ich kann den in Dunkelflauten ja auch von woanders holen, wenn genug da ist. Also mal gucken, ob das überhaupt so kommt. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Batteriespeicher. Ich sehe die nicht als doppeltes Problem, was wir gerade haben, denn sie könnten die Stromnetze ja stabilisieren und unseren Strom damit dann auch günstiger machen und die Dunkelflauten ausgleichen, wenn die Rahmenbedingungen dann eben einfach entsprechend da wären. Und ich glaube, da wird man ran müssen, denn ich habe es vorhin schon mal gesagt, im Gegensatz zum Kraftwerk oder im Rechenzentrum ist ein Batteriespeicher eben beides, Lieferant und Kunde.
Bleibt also das Thema Regulierung bzw. Anreize setzen in irgendeiner Form. Sobald es da was Neues gibt, machen wir da sicherlich nochmal eine Folge zu, Markus. Vielen Dank.
Und ich bin sicher, das wird vor 2029 sein.
Das wäre schön. Wenn ihr jetzt noch mal mehr über die Idee der Strompreiszonen wissen wollt, dann verlinke ich euch eine Folge 10 Minuten Wirtschaft, in der Markus und ich ausschließlich darüber gesprochen haben. Und wenn ihr euch eher für die Batteriespeichertechnik interessiert, dann empfehle ich euch eine Folge von Mission Klima – Lösung für die Krise. Beide Links findet ihr in den Beschreibungen unter dieser Folge. Jetzt aber erstmal Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Folgen durch dieses doch recht komplexe Thema. Und hoffentlich bis morgen.